Von dieser Abbildung Sigma hat er auch gezeigt, dass sie es nicht ist. Das kam ja alles schon dran. Oder man kann sich das, oder ihr habt das überlegt, dass es injektiv ist. Das ist ja ein Einzeiler eigentlich. Okay, jetzt habt ihr eine Relation definiert auf A, und zwar habt ihr gesagt, dass so ein Tupel A, B oder in Relation stehen soll zu C, D, genau dann, wenn A mal D gleich B mal C ist. Und davon habt ihr gezeigt, dass das eine Äquivalenzrelation ist. Das heißt, wir können also jetzt wirklich sagen, A, B ist äquivalent zu C, D. Und von dieser Äquivalenzrelation habt ihr euch die Äquivalenzklassen angeguckt. Und die Klassen habt ihr jetzt nicht mit eckige Klammern K, A, B bezeichnet, sondern mit ja, A-B, wie habt ihr das genannt? Hat Frau Waldeck ja dafür eine Sprache gehabt? Also, was? A unter B. A über B wahrscheinlich. A über B, ja. Gut, und das ist halt die Äquivalenzklasse, die das Paar A, B enthält. Und jetzt habt ihr auf dieser Äquivalenzklasse, jetzt kann ich hier das noch ein bisschen rauszoomen, damit das drauf passt, Verknüpfungen definiert oder auf der Menge der Äquivalenzklassen. Und zwar habt ihr einmal plus und einmal mal definiert. Das ist jetzt ein bisschen klein, ne? Das wird jetzt noch kleiner. So. Ist besser. Und von diesen beiden Verknüpfungen habt ihr gezeigt, dass die wohl definiert sind. Okay. Der nächste Schritt ist, dass wir zeigen wollen, dass wenn wir A und B aus R haben, die aber nicht 0 sind, dass dann die, das Paar 0R, A und 0R, B in Relation zueinander stehen und auch das Paar AA, BB, also AA in Relation zu BB stehen. Das wollen wir beweisen. Also Beweis von 3. Wir nehmen uns A und B aus R ohne die 0 von R her. Dann können wir feststellen, dass 0R mal B, Multiplikation in R, ganz einfach alles, na, das ist die 0, so ist es ja beim Ring immer. Und das ist aber auch gleichzeitig A mal 0R. Und mehr Sachen mal B. Und wenn ihr das mal in die Definition der Äquivalenzrelation einsetzt, sehen wir genau, dass auch die zweite Bedingung gilt. Das heißt, ja, 3 war ein netter Einstieg. Das ist ganz, es klingt ganz nett und einfach, aber wir brauchen das jetzt, um nämlich 4 zu zeigen. Und ich sehe, 4 steht schon hier drauf. Wir setzen jetzt K als die Menge aller Äquivalenzklassen. Auf dieser Menge haben wir jetzt die Verknüpfung Plus und Mal definiert. Wir müssen uns vielleicht noch überlegen, ob es wirklich Verknüpfungen sind. Aber wir wollen zeigen, dass K mit Plus und Mal ein Körper ist. Und das wird dann vermutlich auch der Quotientenkörper sein. Also, das Problem ist jetzt, wir können kein Teilkörperkriterium oder sowas anwenden, denn K besteht aus so komischen Äquivalenzklassen und wir kennen keine größere Struktur, die irgendwie diese Äquivalenzklassen enthält und irgendwas Tolles macht. Wir müssen also wirklich die Körperaktion benachrichtigen. Also, Beweis 4. Was können wir erstmal sehen? Wir wissen, eine arabische Gruppe zu bekommen. Kommutativität haben wir ja schon, das haben wir schon überlegt. Das Assoziativgesetz. Naja, das Assoziativgesetz. Das kann jetzt rein theoretisch jeder nachrechnen. Ich werde das an dieser Stelle nicht machen. Ich sage einfach mal, das folgt. Und was braucht man dafür? Die Assoziativgesetze von R. Und zwar beide für Plus und Mal. Und man braucht das Distributivgesetz in R. Aber dann geht es durch. Also Spaß zu Hause einmal, Assoziativität von Kümmelpersonen. Gut, insgesamt ist A plus eine arabische Gruppe. Was braucht man noch für den Körper? Man braucht, dass der Körper ohne die Null der Addition mit der Multiplikation eine arabische Gruppe ist. Wir wissen, dass der Körper unter der Multiplikation abgeschlossen ist, also wir wissen nicht, dass das auch für K ohne die Null sind. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch so etwas wie Nullteilerfreiheit überlegen. Wir nehmen uns also C über D und E über F aus K her, so dass deren Produkt, also C über D, Klingel E über F, unser Null-Element, also 0R über 1R ist. Wir wollen zeigen, einer von beiden Faktoren ist gleich 0. Das können wir erstmal ausrechnen. Dann folgt aus, was steht jetzt hier? Wie war das nochmal mit dem Klingel mal? 0R über 1R ist also gleich C mal E über D mal F. Das heißt, das Paar C mal E, D mal F liegt in der gleichen Äquivalenzklasse wie das Paar 0R, 1R. Wie war das nochmal mit den Äquivalenzklassen? Da steht da oben, wie das definiert ist. Das ist der Fall, wenn, und jetzt das obere von dem ersten multipliziert mit dem unteren von dem zweiten, das gleiche ist wie das untere von dem ersten multipliziert mit dem oberen von dem zweiten. Lass mal hier so ein kleines bisschen Platz. Denn das hier ist ja einfach 0R. Wenn ich 0 mit irgendwas multipliziere, also das ist ein normales Mal, dann kommt 0 raus. Auf der anderen Seite steht einfach nur C mal E. Denn ja, wenn ich irgendwas mit 1 multipliziere, verändert sich nichts. Also steht jetzt hier eine Gleichung in R, 0 ist das gleiche wie C mal E, und von R wissen wir, dass es ein Integritätsbereich ist.
gleich 0 ist, hat das nichts mit f zu tun. E über f ist das gleiche wie 0 r über f. Mit 3 ist das dann auch das gleiche wie 0 r über 1 r, was unser 0 ist. Und im zweiten Fall ist c über d das gleiche wie 0 r über d, also gleich 0 r über 1 r.
Schön. Was wir jetzt hiermit gezeigt haben, ist, dass k ohne 0 bezüglich Kringel abgeschlossen ist. Denn ein Produkt ist nur dann 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist. Das heißt, k ohne 0r1r, Kringel ist Menge mit Verknüpfung.
Assoziativgesetz im R.
haben uns ja oben schon überlegt, dass Kringel auf ganz K kommutativ ist. Das heißt, wenn es eine gilt, wird auch das andere. Also, seien schließlich Gedichte betrieben, jetzt brauchen wir immer drei Elemente. A über B, C über D und E über F, Elemente von K. Dann gilt, was ist denn jetzt A über B, Kringel oder C über D, diese Summe multipliziert mit E über F. So. Plus ist das gleiche wie A mal D plus B mal C oder ich glaube C mal B, was ja auch egal ist, und der Ring ist kommutativ. Ich gehe jetzt unten einfach die beiden Sachen unten multipliziere, B über D. Kringel B über F. Mal war ja relativ einfach, also ist das A mal D plus C mal B in Klammern mal D über B mal D mal F. Ja, das sieht mir schon so kompliziert aus. Ich rechne mal die andere Seite vom Distributivgesetz aus und gucke, ob das gleich hinauskommt. Was ist denn A über B gekringelt mit E über F? Plus C über D gekringelt mit E über F. Okay. Erstmal mal, das ist einfach. Das ist A mal E über D mal F plus C mal E über D mal F. Okay, plus war wieder komplizierter, also bis oben mal den unten plus das andere oben mal dem anderen unten über Produktkonvergenz. B mal F mal D mal F. Irgendwie ist da überall ein F zu viel. Können wir mal ausklammern. Also ist das A mal E mal D plus A mal E mal B mal F über B mal F mal D mal F. Ja, gelten ja die Distributivgesetze, das darf ich machen. Ja? Oh, stimmt, ich habe irgendwie ein C verloren. Sonst noch richtig? So. Wer jetzt geschickt drauf guckt, sieht, dass man hier quasi F über F mit der Multiplikation Kringel rausziehen kann. Also das ist das gleiche wie A mal E mal D plus C mal E mal B über B mal F mal D Kringel F über F. Schön. Ja, gut. Das, was hier steht, sieht doch schon relativ ähnlich aus wie dem, was da steht. Wir können ja hier einfach mal E nochmal ausklammern. Dann haben wir A mal D plus C mal B in Klammern mal E durch über B mal F mal D. Das kann man auch gleich in B mal D mal F umschreiben. Und ja, F über F. Das Paar F, F liegt nach 3 in der gleichen Äquivalenzklasse wie das Paar 1,1. Das heißt, hierfür kann
dann machen wir mal weiter. Wir haben also jetzt gezeigt, K ist ein Körper. Wir wollen aber ja, dass es den Quotientenkörper ist. Und als erstes brauchen wir jetzt so einen schönen Ringhomomorphismus. Wir definieren jetzt also Phi von R nach K so, dass jedes X aus R abgebildet wird auf X über 1 R. Und davon wollen wir zeigen, dass es ein Ringmonomorphismus ist. Das machen wir, wenn jemand will, kann er die Tafel fotografieren vorher.
Ist schon passiert?
Er, ein Integritätsbereich.
und zwar folgendes. Wenn wir jetzt ein beliebiges Element aus K haben, dann finden wir zwei Elemente aus dem Bild, also dem Bild von R unter Phi, so dass unser Element gleich dem Produkt von diesen beiden Elementen ist, wobei halt das zweite aber invertiert wird. Und ja, das müssen wir nachweisen. Also, 2, 6. Wir haben jetzt x, y aus k hergenommen. Und nach der Definition von diesen Äquivalenzklassen, also von x über y, ist x aus R und y ist auch aus R, aber y ist nicht null. Wir setzen b als x so phi und y und c als y so phi. Ist auch 1R über Y ein Element von K. Und 1R über Y ist, wenn wir uns mal erinnern, was wir hier alles Schönes gerechnet haben, das Inverse von y über 1r, was ja gerade unser c ist, bezüglich unserer Verknüpfung Kringel. Gilt stellt sich jetzt ja manchmal so Fragen wie, wie weit entfernt ist eigentlich ein faktorieller Ring von einem Hauptkugelring? Also gibt es Gegenbeispiele, dass irgendwas ein faktorieller Ring ist, aber kein Hauptkugelring? Wie ist das denn jetzt mit den Körpern und den Integritätsbereichen? Ja, Z ist ein Integritätsbereich, aber kein Körper. Aber wie weit liegen die eigentlich auseinander, diese beiden algebraischen Strukturen? Folgende Bemerkung dazu: Man kann zeigen, da
solche Ringe wie in der Voraussetzung von Satz 1 sind genau diejenigen Teilringe,
und ja, damit haben wir jetzt das Kapitel 5 abgeschlossen. Und das neue Kapitel, was kommt, sollte euch gar nicht so fremd sein, denn das neue Kapitel, was kommt, heißt Polynomringe. Ja, das kann ich vielleicht noch einmal drüber schreiben. Also, Polynomringe. So ungefähr. Und die kennen wir ja schon aus der linearen Algebra. Wir wollen halt jetzt ganz viel aus der linearen Algebra erstmal wiederholen. Wieso ist das so verschwommen? Die Voraussetzung oder die Generalvoraussetzung im diesem Kapitel wird sein, dass wir einen kommutativen Ring mit 1 haben, der R heißt. So, jetzt wollen wir erstmal definieren, was ein Polynomring ist. Also, Sätze, die Voraussetzung ist 1, wir haben also einen kommutativen Ring mit 1 und dann bezeichnen wir mit dem Polynomring über R die Menge R von x. Und diese Menge R von x, die kennt ihr schon aus der linearen Algebra. Vielleicht erinnert ihr euch, es war relativ kompliziert, diese Polynome zu definieren. Wenn der Leitkoeffizient 1 ist, dann haben wir so ein Polynom normiert genannt. Ja. Und dann haben wir noch das Konzept von einem Grad von einem Polynom. Und das ist der zum Leit, das ist der Exponent von x, der zum Leitkoeffizienten gehört. Also das hat den Grad 0, das Polynom x hoch 7 hat den Grad 7. Ja, und wenn das Polynom 0 war, dann haben wir gesagt, dann ist der Grad gleich minus unendlich. Und was meine ich mit, wenn ich sage, das Polynom ist 0? Das Null-Polynom ist das Polynom, in dem alle Koeffizienten 0 sind. Insbesondere ist es da irgendwie schwierig, vom Leitkoeffizienten zu reden, weil es gibt gar kein Element, das ungleich 0 ist. Ja, kleine Bemerkung dazu, die Existenz von Polynomringen ist nicht so einsichtig, aber ihr habt das in der linearen Algebra konstruiert. Vielleicht erinnert ihr euch an diese ganzen Folgengeschichten. Und ich weise dann hier vielleicht auch noch einmal darauf hin, also guckt euch vielleicht nochmal an, was das x war. Das ist nämlich nicht einfach irgendwie so ein, naja, gut. In der linearen Algebra habt ihr dann auch das folgende Lemma bewiesen, was wir hier Lemma 6.2 nennen. Also, wir haben ein Polynom, also wir haben einen Ring gegeben, der kommutativ ist, ja, mit 1. Und wir haben einen weiteren Ring, den wir M nennen, mit Plus und Mal. Und für dessen Elemente soll jetzt irgendwie eine Multiplikation mit den Elementen aus R definiert sein. Beispiele, die ihr kennt, sind, guckt euch als Ring einen Körper an und nimmt als Menge M die Menge aller Matrizen, N kreuz M Matrizen über diesen Körper, dann kann man ja so eine skalare Multiplikation definieren. Also sowas in der Art ist damit gemeint. Wenn wir sowas haben, dann können wir uns ein Element aus M hernehmen, und folgende Abbildung definieren. Sie geht von Rx in M und jedes P soll abgebildet werden auf P von A. Das heißt, wir setzen für das X quasi A ein. Und dann steht da einfach ein Term in M, den man ausrechnen kann. Und dass das ein Ring-Homomorphismus ist, das habt ihr gezeigt in der linearen Algebra. Und ihr habt den auch den Einsatzhomomorphismus genannt. Und bei wem es jetzt immer noch nicht klingelt, den erinnere ich mal an so Minimalpolynome, charakteristische Polynome, da musste man das immer machen. Okay. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Also diese Folie ist auch im Studierenden schon hochgeladen. -5x + 1 ist ein Polynom aus Zx. Ja, die Koeffizienten sind alle Elemente aus Z. x³ - px² + 7 ÷ Wurzel 2x ist kein Polynom mehr in Zx, aber das ist ein Polynom in Rx. Und 4 ÷ x⁵ + 3 ÷ x - 1. Da kann man sich überlegen, was ist der Leibkoeffizient? Der ist 4 und das Polynom hat gerade 5. Wenn ich mir das aber für das Polynom 0 ÷ x⁵ + 0 ÷ x³ + x² - x angucke, dann kann ich nicht einfach vorne sehen, der Leibkoeffizient ist 0, das ergibt keinen Sinn. Der Leibkoeffizient hiervon ist 1. Und damit ist das Polynom normiert und hat gerade 2. Und jetzt können wir noch ein Beispiel machen für so einen Einsatzhomomorphismus. Hier steht halt, wenn wir uns das Polynom 5x² - x + 2 angucken, dann können wir mal 1 einsetzen und kriegen raus, dass da 6 rauskommt. Und wenn wir mal -2 einsetzen, dann kommt 24 raus. Ja. Und Frau Waldecker lässt fragen, und ich vergesse es immer, das zu fragen, Frau Waldecker lässt fragen, ob ihr dazu einen Podcast noch möchtet, der euch so ein bisschen noch erinnert an die Welt der Polynomringe. Falls das so ist, sage mir bitte irgendwer Bescheid. Wir wollten nämlich jetzt mehr über Polynomringe wissen. In der linearen Algebra war ja immer das Problem, dass man über Ringe noch gar nichts kannte. Jetzt wissen wir ja ganz viel über Ringe. Wir haben so schöne Begriffe wie faktorieller Ring, Integritätsbereich, hauptideale Ring, euklidischer Ring. Was sind Polynomringe? Und als erstes beweisen wir mal folgenden Satz.
Kommutativität hat sich einfach übertragen von der Kommutativität und die 1 ist dann einfach das Polynom mit, das normierte Polynom mit Leitkoeffizient 1 und Grad 0. Was müssen wir also zeigen? Nullteilerfreiheit. Seien P und Q Elemente von Rx etwa P gleich An x und n plus A0 x und 0 und Q gleich Bn x und m plus B0. Nach unserer Konvention ist jetzt also sind A0 bis AN und B0 bis BM Elemente vom Ring und N sind natürliche Zahlen oder 0. Sei das Ganze so gewählt, dass AN und BM die Leitkoeffizienten sind. Falls die Polynome von euch verschieden sind. Koeffizienten kennen wir. Wenn wir die miteinander multiplizieren, was ist denn dann der Koeffizient vor x hoch n plus n? Das ist der Koeffizient an mal bn. Insbesondere n mal bn gleich der 0 in R. So gut, jetzt ist R wieder im Integrationsbereich und das heißt, dass an oder bn gleich 0 sein muss. von das Nullpolynom ist, dann ist es das gleiche wie der Graph vom Nullpolynom. Das ist minus unendlich. Also ist die Gradformel in diesem Fall erfüllt. Andernfalls gilt an ist ungleich 0r und auch bn ist ungleich 0r. Aber dann ist der Grad von p plus der Grad von q folgendes. Der Grad von n von p ist gleich n, denn an ist der Leibkoeffizient. Der Grad von q ist m, das ist der Leibkoeffizient. Und der höchste potenzielle Koeffizient, der sozusagen in p mal q überhaupt auftreten kann, das ist bm mal an. Denn der steht vor dem x hoch n plus m. Ja, und wenn a, n und b, n beide nicht 0 sind, ist auch das Produkt nicht 0. Also es ist gleich dem Grad von p mal q, da jedes r verschieden von a, n mal b, n ist und a, n der Leibniz-Koeffizient. Ja, ich vermeide es hier so ein bisschen wirklich P mal Q mal auszurechnen, weil vielleicht erinnert ihr euch daran, dass es so eine ganz verschachtelte Summe, also ja, Summe war. Wenn man das mit der Summenschreibweise aufschreibt, dann ist es halbwegs anschaulich, dann wäre es so eine Doppelsumme. Aber ich weiß, dass mehrere bei dem Wort Doppelsumme schon abschreiben. Also versuchen wir das mal ohne die Multiplikation wirklich auszuschreiben. Also, Aussage 1 ist erfüllt. Gucken wir uns Aussage B an. Also, falls wir einen Körper haben, dann ist der Polynomring euklidisch. Wenn wir nachweisen wollen, dass irgendwas euklidisch ist, brauchen wir eine Normproduktion. Wir müssen also überlegen, was bietet es an als Normproduktion. Wir müssen jedes Polynom, was von 0 verschieden ist, irgendwie abbilden auf eine natürliche Zahl oder 0. Ehrlich gesagt machen wir das schon die ganze Zeit. Denn der Grad ist ja immer eine natürliche Zahl oder 0, wenn wir nicht gerade das 0 finden und haben. Also, für jedes Polynom p, was nicht gerade das 0-Polynom ist, aus Rx, ist der Grad von p ein Element von N0. Also ist Grad eine Abbildung. der Grad von t echt kleiner als der Grad von q. Das heißt, diese Bedingung ist erfüllt. Und es gilt, p ist das gleiche wie q mal den Nullpolynom plus p. Also das gleiche wie q mal s plus t. Gut. Das war der einfache Fall. Andernfalls. Ja, P und Q sind beide nicht Null. Das heißt, sie haben beide einen Leitkoeffizienten. Und wir können jetzt mal ohne die annehmen, dass AN und BN die Leitkoeffizienten sind. Also seien AN und BN die Leitkoeffizienten. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit AN gleich 0, R gleich BN. Gut, wir sind im anderen Fall. Das heißt, der Grad von Q ist größer gleich dem, kleiner gleich dem Grad von P. Insbesondere ist M kleiner gleich N. Ja, ich habe es hier, glaube ich, falsch gemacht. Was jetzt gemacht wird, ist Induktion nach N. Also wir beweisen die Aussage mittels Induktion nach dem Grad von P des N. Gleich A0 und U jetzt versucht, ist eigentlich nichts anderes als Polynomdivision. Wir wollen quasi Polynomdivision machen und im ersten Schritt abbrechen und dann kann man per Induktion alles schließen. Also ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich darüber freuen, Vorschläge für einen Podcast zu kriegen. Also falls jemand noch mehr über Polynomringe wissen möchte oder erinnert werden möchte, falls jemand an Quotientenkörper noch ein bisschen darüber mehr erfahren möchte, für sowas sind wir alles offen, für andere Vorschläge natürlich auch, kommt zu mir. Und bis bald.